ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Aus dieser Aufnahmetechnik sind unglaubliche Wundermaschinen entstanden, wie das Mellotron.
Clara Rockmore, ganz klar eine vergessene Frau in den Geschichtsbüchern.
Tatsächlich ist mein Theremin auch von Moog.
Sie hat den Computer als Werkzeug verstanden.
Und dann sagte der Arzt, nö, das ist gar kein Schaden, das machen hier alle Babys, die machen nur die Flugzeuge nach. Hört ihr das?
Vor unserer Studiotür rumpelt es jetzt, weil jemand mit Presslufthammer zugange ist.
Ich bin Katharina Heinius. Hallo. Heute mit einer liebgewordenen Tradition, einem SWR1-Meilenstein-Spezial zum Internationalen Frauentag. Und ich freue mich sehr, dass sie wieder dabei ist. Ihr habt sie eben schon gehört. Sie hat den Song Mädchen damals für ihr Duo Lucy Electric geschrieben und gesungen. Hier ist die Sängerin, Songwriterin, Drehbuchautorin, Schauspielerin und vor allem auch Produzentin Lucy van Ork. Hallo Lucy, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Katharina, ich freue mich ganz doll, wie schön.
Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Wir nehmen dieses Datum gern zum Anlass, um uns Zeit zu nehmen und ganz ausführlich über die Frauen in der Musikbranche zu sprechen. Im letzten Jahr haben wir einen kleinen Rundumschlag gemacht. Da ging es um Frauen, die die Musikwelt für immer verändert haben. Wie in den 20er, 30er Jahren die Bluesmusikerin Mulaney mit Blues, Oh Blues. Sie hat den Begriff Blues überhaupt erst in ihren Songs verwendet und geprägt.
Und ist damit eigentlich auch die Erfinderin, wie ich finde. Also ich finde, man darf sie schon so nennen, oder?
Ja, absolut. Und wir haben auch über Sister Rosetta Tharpe gesprochen in unserem Podcast vom letzten Jahr. Die hat ja Chuck Berry das Gitarrespielen beigebracht.
Ja, definitiv. Sie gilt tatsächlich als die Erfinderin der Rock'n'Roll-Gitarre. Also vor ihr hat niemand so Gitarre gespielt. Also Stromgitarre mit Verzerren und diesen Licks, die sie erfunden hat und diesem Rhythmus. Also alle Männer, die der Meinung sind, dass Rock'n'Roll eine Männersache ist, von wegen, erfunden von einer Frau.
Wir haben in der letzten Folge auch über die Mother of Hip-Hop gesprochen, die Produzentin Sylvia Robinson mit ihrem Mega-Hit, der Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. I said
Wir haben auch noch über Kate Bush gesprochen, die tatsächlich ja auch die Art der Musikproduktion revolutioniert hat mit ihrer Technik, immer Dinge in einer Vierspurmaschine wieder zusammenzuspielen und übereinander zu kopieren, und hat deshalb, also hat da einen riesigen Beitrag geleistet zur Mehrspur-Aufnahmetechnik, was vergessen ist, weil Kate Bush hat man dafür dann immer Zicke genannt, einfach nur, weil sie wollte, was sie will. Weil sie einen starken Willen hatte und eben sich nichts hat sagen lassen, was die Qualität ihrer Musik anging. Und wir haben gesprochen über die wunderbare Annette Humpe, über quasi meine Ziehmutter. Die Annette Humpe hat damals Mädchen produziert, unter anderem, hat ja wahnsinnig viel erfolgreiche Sachen produziert und ist, glaube ich, bis heute die mächtigste und erfolgreichste deutsche Musikproduzentin. Also natürlich hat sie auch ein technisches Gehör, aber Annette hat echt das größte Hit-Ohr von allen. Also Annette konnte Sachen hören und hat gesagt, das ist ein Hit. Ich kann das nicht, aber sie kann das. Ich ziehe da alle Hüte, die ich habe.
Den Meilenstein-Podcast, den bekommt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Und die letzte Spezialfolge zum Internationalen Frauentag, die bekommt ihr da selbstverständlich auch noch zum Nachhören. Wilhelm Gericke hat uns im März 2023 zu unserer Spezialfolge geschrieben. Hallo Katharina, mir tun immer noch die Hände vom Applaudieren weh. Die Frauen, die ihr beide da vorgestellt habt, sind wirklich großartig. Heute nehmen wir euch auch wieder mit auf eine neue Reise, ein neues, ich möchte sagen, auch klangliches Abenteuer. Wir sprechen heute hier im SWR1 Meilensteine Podcast über elektronische Musik, über Frauen, die die elektronische Musik mit ihrem Verständnis und mit ihren Ideen maßgeblich geprägt und vor allem auch mitgestaltet haben. Ich würde mich total freuen, wenn ihr dranbleibt und diese faszinierenden Klänge auf euch wirken lasst. Ich weiß, es ist sicher an der ein oder anderen Stelle auch ein bisschen harte Kost, aber es zeigt, was möglich war und ist oder wie der ein oder andere Sound, den wir heute aus der Popmusik kennen, erfunden, entdeckt oder herbei experimentiert wurde. Wir sprechen über die Pionierin der elektronischen Musik, über Clara Rockmore, die dem Theremin erst Virtuosität und Leben eingehaucht hat. Wir sprechen über Delia Derbyshire, die natürliche Klänge künstlich verändert hat. Wir sprechen über Laurie Spiegel, die als erstes damit begonnen hat, mit dem Computer zu komponieren. Sie war den heutigen KI-Entwicklungen bereits 1986 mit ihrem Programm eine Wellenlänge voraus. Ein wirklich spannendes Feld, was wir uns da heute vorgenommen haben. Lucy, was fasziniert dich ganz persönlich an elektronischer Musik?
Also was mich daran ganz persönlich fasziniert hat, war vor allem die Möglichkeit, autark ganze Musikstücke zu kreieren. Und das ist gerade für Frauen ganz doll wichtig gewesen, weil es tatsächlich so war, also auch als ich angefangen habe, auch Musik zu produzieren, gab es immer Männer, die versucht haben, dir zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast und wie du es zu machen hast. Und an so einem Rechner kannst du einfach sitzen und kannst selbst bestimmen, wie etwas klingt, was wann dran ist, welches Instrument du auswählst. Und du bist wesentlich autarker. Und das ist etwas, was ein ganz, ganz Riesenvorteil ist. Also wirklich, das Orchester bin ich mit dem Rechner. Und alles, was danach kommt, wenn Leute das dann wieder nachspielen müssen oder nachspielen sollen, dann ist das quasi schon vorgegeben und dann gibt es niemanden, der einem da reingerätscht. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und das hat mir am Anfang wahnsinnig geholfen.
Ist es eine neue Freiheit als Komponistin, auch gleichzeitig die Performerin zu sein?
Das auf jeden Fall. Also du bist halt gleichzeitig die Komponistin. Du kannst natürlich, wenn du Studiotechnik beherrschst, die ich mir dann eben auch drauf geschafft habe, auch natürlich performen kannst, Instrumente spielen, wenn du sie spielen kannst. Du musst aber nicht. Also du bist auch in der Lage, nur mit dem Rechner Dinge zu tun. Und das haben ja Frauen, auf die wir nachher noch kommen werden, auch schon getan. Und es ist einfach eine unfassbare Freiheit, die in diesem im Programmieren von Musik steckt. Und das Allertollste, da werden wir auch nachher noch zu kommen, ist eben, dass du, wenn du am Rechner Musik machst, in der Lage bist, Dinge zu improvisieren und sie hinterher zu verändern. Also du kannst eben über MIDI, so nennt man das, bist du in der Lage, Informationen, die du eingespielt hast, eben nachträglich zu verändern. Also nicht nur den Sound, sondern auch die Noten. Und das heißt, es ist dann wirklich am Ende alles so, wie du es möchtest.
Mhm. Jetzt sind wir schon fast in der Neuzeit, was die Produktionstechnik betrifft. Wir steigen aber jetzt erstmal ein in die Anfänge der elektronischen Musik,
genau.
ganz tief ins Thema und beginnen mit einem der ersten und vor allem auch beeindruckendsten elektronischen Instrumente, wie ich finde, weil es ganz ohne irgendeine Berührung funktioniert. Das Theremin, in den 20er Jahren erfunden und virtuos zur Blüte gebracht von Clara Rockmore. So klingt's. Das Klavier beginnt, das Theremin setzt dann ein. Der Schwan aus der Karneval der Tiere klingt erstmal wie eine Geige, wie ein Streichinstrument. Das ist aber das Theremin. Lucy, wie wird das Instrument gespielt?
Ich finde auch immer, das hat ganz viel auch von der Stimme. Also ich fühle mich glücklich, ein Theremin zu besitzen oder ein Theremin. Ich weiß gar nicht, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht. Das ist eigentlich nur ein kleiner Kasten aus Holz und da drin ist natürlich jede Menge Elektronik und dann gibt es eine lange Antenne und eine bogenförmige Antenne und zwischen diesen beiden Antennen hält Frau oder Mann die Hände und die eine Hand regelt die Lautstärke und die andere Hand regelt die Tonhöhe. Und man kann dann auch toll, das ist hier super gut zu hören, unglaublich schön Vibrato erzeugen, dadurch, dass man so ein bisschen mit der Hand wackelt. So, und dann erzeugt man diese herrlich singenden Töne.
Aber du spielst tatsächlich in der Luft. Also du greifst in die Luft.
Genau. Genau, du fasst auf keinen Fall diese Antennen an, das funktioniert nicht, sondern du spielst wirklich, also das wirkt ein bisschen immer, finde ich, Menschen, die Theremin spielen, die wirken ein bisschen, als wäre es eine Seance, ja, so. Also, weil die halten die Hände in der Luft und machen seltsame Gesten und die richtig guten, also Clara Rockmore war diejenige, die tatsächlich eigentlich erst die richtige Spielweise dieses Instruments erfunden hat. Vor ihr war das also der Theremin, der das konstruiert hat, der hat das, glaube ich, eher so technisch gemacht, der hat auch Konzerte gegeben, soweit ich weiß, aber sie hat das zur Perfektion gebracht, weil sie ein System erfunden hat, die Finger auf eine bestimmte Art und Weise zu halten. Das heißt, sie hat nicht, also wie ich das zum Beispiel mache, ja, so ganz grob die Hände bewegt, das geht dann so ein bisschen, da kann man so ein bisschen was damit machen, sondern wirklich mit einzelnen Fingern einzelne Töne angeschlagen und ist dann fast so gespielt wie so eine Harfe. Ganz, ganz präzise, ganz exakt. Und sie sagte auch mal, dass Luft nicht mit Hämmern gespielt wird, sondern mit Schmetterlingsflügeln. Und das ist tatsächlich so. Also man braucht eine wahnsinnige Perfektion dafür.
Das kann man sich auch richtig gut vorstellen, wenn man auch sie jetzt eben spielen gehört hat. Sie war ja eigentlich ausgebildete Konzertgeigerin, galt auch als Wunderkind an der Geige, hat aber tatsächlich auch eng mit dem Erfinder des Theremins zusammengearbeitet.
Genau, weil der Leon Theremin war, also der hat sie kennengelernt und hat sie verehrt als Geigerin und dann haben die sich kennengelernt und haben quasi gemeinsam an diesem Instrument weitergearbeitet. Und dann war es so, dass sie aus körperlichen Gründen das Geigenspiel aufgeben musste und für sie war das eine Riesenchance, weil sie, ich glaube, sie hatte Rückenprobleme. Also die Geige ist ja ein unglaublich körperschädigendes Instrument. Also da werden mir, glaube ich, alle Geige spielenden Menschen zustimmen. Das macht furchtbare Haltungsschäden. Und der Theremin, den konntest du spielen, ohne dass du auch nur irgendwas berührst. Und ich glaube, das war für sie eigentlich die Rettung als Musikerin wirklich, weil sie so trotz ihrer körperlichen Probleme eine Solistin werden konnte. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wenn du, also es gibt durchaus auch Bild- und Interviewzeugnisse, die ist ja erst 98 überhaupt gestorben, wenn man sie in Interviews hört, sie ist unglaublich selbstbewusst gewesen, weil sie einfach wusste, was sie konnte. Und sie war eine ganz beeindruckende Persönlichkeit, weil sie wusste, dass sie wirklich weltweit so ziemlich mit die, ja, die ist, die dieses Instrument einfach am allerbesten beherrscht. Und ihr wird niemand jemals irgendwer das Wasser reichen können da drin. Und das finde ich, also gerade als Frau, als Role Model, wahnsinnig vorbildlich. Also guckt euch, ihr Menschen dort draußen, wenn ihr die Chance habt, Clara Rockmore, googelt es einfach mal und guckt euch auch mal Filme an mit der.
Wir verlinken sie in den Shownotes auf swr1.de am zuverlässigsten zu finden. Da verlinken wir ein Video von ihr auf jeden Fall.
Es gibt die schöne Geschichte, mein Mann kaufte sich den Theremin, weil er den so spannend fand und übte irgendwie ein paar Wochen daran. Und dann bin ich gekommen und ich bin Sängerin. Und als Sängerin ist das ziemlich einfach, so sich so Töne so zu denken. Und dann habe ich gespielt und dann habe ich innerhalb von 3 Minuten so Melodien daraus gekriegt. Und dann hat er gesagt, hier, das kannst du haben, ich will das Ding nicht mehr. Und seitdem besitze ich diesen Theremin. Und also wie gesagt, so intuitiv ist es einfach, aber eben das richtig zu spielen ist unfassbar schwer. Ich habe das versucht und habe es aufgegeben nach einer Woche, weil es einfach echt, es ist so ein bisschen wie so diese indischen Mudras, falls das jemand kennt, ja, also so bestimmte Handbewegungen zu machen und die dann ganz exakt und genau auf derselben Höhe und es ist irrwitzig.
Clara Rockmore hat ja auch mal gesagt, ich war eine Fanatikerin damals. Ich musste das Publikum dafür gewinnen, es als künstlerisches Medium zu sehen, gespielt von einer echten Künstlerin. Und das habe ich geschafft. Also hier gab es sozusagen für sie auch noch eine andere Hürde, nämlich ihr Publikum davon zu überzeugen, dass eben dieses Theremin oder Theremin eben auch als tatsächlich Musikinstrument überhaupt wahrgenommen wird.
Ja, klar, das war ja absolut neuartig und ich kann mich erinnern, selbst in meiner Kindheit gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, also elektronische Klänge, das ist ja gar nichts Richtiges, das hat ja gar keine Seele, und Clara Rockmore hat es tatsächlich geschafft, in ihrem Umfeld, weil sie ja auch wirklich so, also sie hat ja auch so Salons gegeben, wo sie dann gespielt hat, also noch so ein bisschen wie Mozart oder so früher, ja, dass sie so in kleinem Rahmen so ganz, ganz edle Konzerte gegeben hat. Und die hat das wirklich geschafft, den Leuten zu zeigen, zu sagen, nee, ich bin eine absolute Konzertvirtuosin an einem Instrument, was ihr vielleicht noch nicht kennt, was aber total beeindruckend ist. Und wie gesagt, diese Frau hat, glaube ich, durch ihre Persönlichkeit auch ganz, ganz viel geschafft und ist deshalb so vorbildlich, weil sie sich eben wirklich nie die Butter hat vom Brot nehmen lassen. Ich finde das tierisch beeindruckend und das ist wirklich eine ganz große Ausnahme, dass eine Frau bei Gegenwind dann so stark sein kann. Also ich finde nicht, dass wir das müssen als Frauen, weil ich finde, wir müssen nicht stärker sein als Männer, weil das, also wir müssen es ganz oft, wenn wir irgendwo hinwollen, einfach weil das Patriarchat immer noch so scheiße ist. Entschuldigung, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Aber ich finde nicht, dass wir die Verpflichtung dazu haben. Ich finde aber, dass wir uns die Frauen als Vorbild nehmen können, die es waren.
Meinst du, wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte sich das Instrument möglicherweise schneller und besser etabliert?
Auf jeden Fall. Also hundertprozentig, dann gäbe es auch heute, wenn sie jetzt Karl Rockmore geheißen hätte zum Beispiel, dann gäbe es heute Karl Rockmore Musikuniversitäten und Karl Rockmore Schulen. Und so ist sie mittlerweile zumindest wieder ein bisschen bekannt. Aber das haben ja furchtbarerweise viele Frauen, die gerade was technische Innovationen anging, ist das vielen Frauen verwehrt worden, was sehr, sehr traurig ist, was jetzt so ganz langsam kommt. Also mittlerweile gibt es ja immerhin eine Ada Lovelace-Medaille zum Ehren. Also Ada Lovelace quasi die Erfinderin des Programmierens. Also ich weiß auch nicht, ob es mittlerweile wenigstens mal eine Hedy Lamarr-Schule gibt, ja, die Erfinderin des Frequenzsprungs, den wir heute fürs WLAN benutzen und so. Also es gibt ja unendlich viele technisch wahnsinnig wichtige und also für die technische Entwicklung wahnsinnig wichtige und innovative Frauen, die eben einfach nicht vergessen wurden, sondern weggeschoben wurden von der Männerwelt.
In den Geschichtsbüchern fehlen, da gibt es übrigens auch einen ganz hervorragenden Podcast, auf den ich an dieser Stelle gerne hinweisen möchte. Lost Sheroes heißt der, auch zu finden in der ARD Audiothek. Da geht es nämlich genau um diese Frauen, die in den Geschichtsbüchern doch hin und wieder vergessen wurden. Ganz interessante Sache eben hier auch. Clara Rockmore, ganz klar eine vergessene Frau in den Geschichtsbüchern. Robert Moog oder Moog, wir haben das mal in der SWR1 Meilenstein-Folge zu Sports von Huey Lewis and the News genauer erörtert, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Er hat sich ja auch, und deswegen spreche ich ihn jetzt gerade an, er hat sich ja auch sehr, sehr viel mit dem Theremin beschäftigt und er hat dann mit diesem Wissen auch seinen berühmten Synthesizer gebaut in den 60ern.
Ja, genau. Der Theremin war ja quasi der erste wirkliche Synthesizer, weil er eben wirklich so also elektronische Töne erzeugt hat, die veränderbar waren. Und tatsächlich ist mein Theremin auch von Moog.
Vom Theremin aus den 20er, 30er Jahren sind wir jetzt rübergerutscht in die 60er Jahre zum Moog und zu einer anderen großen Frau, die auch ihre große Sternstunde in den 60ern hatte, die Britin Delia Derbyshire. Sie hat Mathematik und Musik in Cambridge studiert und in den 60ern die Musik zur britischen Science-Fiction-Serie Doctor Who beigesteuert. Synthesizern, mit Tonbändern hat sie gearbeitet. 1963 Delia Derbyshire hat für die BBC gearbeitet. Elektronische Musik war aber zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gerade gar nicht anerkannt. Ganz im Gegenteil, sogar bei der BBC wollte man die Versuche dazu eigentlich unterbinden. Dann hat sich die Wahrnehmung mit dieser Serientitelmusik komplett geändert. Delia Derbyshire hat die Wahrnehmung draußen komplett gewandelt. Lucy, was war da los?
Ja, also dazu muss man eben auch wieder sagen, dass sie wirklich vor allen anderen das gemacht hat. Also wenn man heute an Pionierarbeit für elektronische Musik denken alle ja wahrscheinlich auch zuerst an Künstler wie Kraftwerk zum Beispiel.
Das war 10, 15 Jahre später.
Ja, genau. Kraftwerk war in den 70ern, also soweit ich mich erinnere, auch eher Mitte, Ende der 70er, dass die so ihre Anfänge hatten. Und sie war lange vorher, also in den 60er Jahren. Und da war elektronische Musik bestenfalls was für abgespacete Avantgarde-KünstlerInnen schafft. Und es fungierte auch nicht unter Musik, sondern eher so unter Geräusche machen für Film. Das galt erstmal gar nicht als Musik. Und Delia Derbyshire war die erste, die wirklich aus diesen Klängen, die sie aufgenommen hat, also die hat völlig wahnsinnig rumexperimentiert, die hat dann irgendwie auf Tonband was aufgenommen, hat auf einen Topfdeckel oder auf eine so eine Essensglocke gehauen, hat die rückwärts abgespielt, hat sie verzerrt mit so vielen
langsamer, schneller Dingen abgespielt, was ja mit genau dem Tonbandgerät auch gut möglich war.
Genau, und aus dieser Aufnahmetechnik sind dann eben auch später so unglaubliche Wundermaschinen entstanden, wie das Mellotron. Mit dem Mellotron war sie so der allererste Sampler. Da gab es dann elektronische Klänge, die aufgenommen wurden und auf kleine Tonbänder, und mit denen konnte man dann verschiedene Tonhöhen spielen. Das ist auf Beatles-Aufnahmen auch zu hören, die dann teilweise, also auch Chöre, wenn dann so die ersten so maschinell klingenden Chöre wurden damit aufgenommen und so. Und aber Delia Derbyshire war schon lange davor, und die hat das, ja, die hat das erfunden. Auch da wieder hat eine Frau das erfunden und wurde dafür aber das wurde nicht honoriert, bis dann eben diese Titelmelodie für von Doctor Who entstand, was aber wohl auch damit zusammenhing, dass die Rezeption von elektronischer Musik durch das Thema, auch was natürlich bei Doctor Who mitschwang, dieses Surreale, da passten diese Sounds unglaublich gut. Und dadurch, dass es ja quasi etwas war oder ein Thema war, was von etwas handelte, was die Leute nicht kannten, das war ja quasi eine Art, ist ja nicht nur Science Fiction, Doctor Who, aber es war eben im weitesten Sinne, oh Gott, wie kann man denn das Genre von Doctor Who beschreiben? Das ist so allumfassend und wunderbar, dass ich das gar nicht. Natürlich war das etwas vollkommen Surreales, und da passten diese Klänge ganz wunderbar dazu. Und dann wurden die von der Öffentlichkeit auch plötzlich als passend empfunden. Also sie hat eigentlich die Tür aufgestoßen dafür, dass das nicht mehr als so Experimentalmusik, sondern tatsächlich als Musik akzeptiert wurde.
Diese Titelmusik zu Doctor Who, die hat sie komponiert, das ist ihr Stück, das wissen wir. Das Stück ist aber in diesem Radiophonic Workshop der BBC entstanden, also im Rahmen dieser Institution von der BBC ins Leben gerufen dann. Interessanterweise habe ich nämlich dieses Stück auch nicht unter ihrem Namen verzeichnet gefunden bei uns in der Hörfunkdatenbank, sondern eben als BBC-Komposition. Das heißt, auch da ist sie anscheinend in den 60er Jahren als Komponistin, dadurch, dass sie diesem Radiophonic Workshop angehörte, eher in den Hintergrund getreten.
Ja, das ist ja nur erwartbar gewesen, muss ich jetzt sagen, auch also ohne verbittert zu klingen, aber es war eben so, und es wäre selbstverständlich nicht so gewesen, bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn sie ein Mann gewesen wäre, dem das gelungen wäre. Also ganz sicher nicht, dann wäre aus ihr ihm ein ganz wahnsinnig berühmter Filmkomposer geworden, der alles revolutioniert, beziehungsweise den man geehrt hätte dafür, dass er alles revolutioniert hätte. Und so ist sie halt vergessen und ist auch ganz, ganz furchtbarerweise ganz unglücklich gestorben, soweit ich weiß. Also ich glaube auch an Alkoholismus, schlimmerweise. Und also die ist auch später dann, hat sie auch mit männlichen Komponisten noch zusammengearbeitet, die ihr ebenfalls dann immer wieder, also die ihren Namen so hinten runter haben fallen lassen. Und hat dann angefangen zu trinken, soweit ich weiß.
Delia Derbyshire war ja auch studierte Mathematikerin und Musikerin. Sie war also top ausgebildet. Trotzdem, bevor sie bei der BBC gelandet ist, hat ihr die Plattenfirma Decca Records eine Absage für ihre Arbeit erteilt, weil für die Aufnahmestudios keine Frauen eingestellt wurden in der Zeit. Aus heutiger Sicht eine ganz schön harte Nummer, damals ganz normal, Lucy. Wie war die Situation für Frauen, für Produzentinnen in den 50er, 60er Jahren?
Ja, also wenn es Produzentinnen gab, also ich, möglicherweise, wie gesagt, also es gab ja mächtige Musikerinnen, zumindest in den USA, aber was halt erstaunlich war, war der Backlash, der passiert ist, weil es ja so war, dass in den 40ern es erstmal kaum Männer gab, die irgendwo gearbeitet haben, weil alle Männer waren im Krieg und Frauen sind in die sogenannten Männerberufe gegangen und haben da ganz wunderbare Arbeit geleistet. Und als die Männer dann wieder zurückkamen, waren sie der Meinung, das sei aber unweiblich, und haben sie wieder rausgekickt. Und was ich ganz spannend finde unter diesem Gesichtspunkt ist, dass Programmiererin zu Anfang ein typischer Frauenberuf war. Also so etwas wie Telefonistin. Ja, das war, also es sollte so ein marginalisierter Massenberuf werden. Und das wurde dann erst nach und nach, obwohl es dafür nötig war, ein komplettes Studium zu haben, wurde das dann nach und nach zu einem aufgewerteten Männerberuf. Am Anfang gab es zum Beispiel Grace Hopper aus Harvard, die den Mark I programmiert hat, also quasi den ersten so richtig funktionierenden Computer in Harvard, die den Begriff Computerbug zum Beispiel geprägt hat, die hat dann gesagt, ach naja, also Computerprogrammieren, das sei eigentlich so ganz toll, so als wenn man ein Abendessen vorbereitet. Da muss man auch immer zur rechten Zeit alles parat haben und hat damit versucht, Werbung dafür zu machen, andere Frauen auch als Programmiererin zu rekrutieren. Und es ist tatsächlich so, dass dann eben später, als es darum ging, den ENIAC zu programmieren, im den ersten elektronischen Turing-mächtigen Universalrechner, also der war ein Rechner, ein riesiger Rechner der US-Armee, der wurde von Frauen programmiert und der konnte addieren, subtrahieren, dividieren und Quadratwurzeln ziehen und so. Und die Erfinder wurden dann natürlich geehrt. Die 7 Programmiererinnen, die ihn programmiert haben, natürlich nicht. Das wurde dann erst 1997 nachgeholt, obwohl der ENIAC 1946 auf den Markt kam. Mhm. Naja, so ist das. Also insofern, es gab eigentlich keine Situation für Frauen, was diese technischen Berufe anging und auch auch nicht in Studios, weil die durften da nicht sein. Und jede Frau, die es geschafft hat, war eben, was bis heute ganz oft so ist, auch bei Technikerinnen in der Musik ist das so, die mussten viel, viel besser sein als die Männer.
Kommen wir nochmal zurück zu Dahlia Derbyshire. Sie hat ja Mathematik studiert in Cambridge und in Oxford. Und das war ja für sie als Frau aus einer Arbeiterfamilie in den 50er Jahren auch tatsächlich eine Sensation. Ihre Klangvorstellung, die hat sie ja dann aus ihren Kriegserfahrungen der 40er gezogen. Lucy, wie können wir uns das vorstellen? Welche Klangerfahrungen gab's da möglicherweise für sie?
Ja, da gibt es ein ganz großartiges Interview aus einem wunderbaren Film. Soweit ich weiß, wird der auch noch verlinkt werden. Der heißt Sisters with Transistors.
Da genau, wir verlinken ihn auf jeden Fall in unseren Shownotes zu dem Podcast am zuverlässigsten auf swr1.de zu finden.
Genau, da erzählt Dahlia Derbyshire, dass sie die Flugzeuge, die kamen auch teilweise in den Bombennächten und auch die Entwarnung, dass das für sie wahnsinnig beeindruckende Sounds einfach waren, die sie als Kind unglaublich geprägt haben. Und es gibt bei Sisters with Transistors noch zwei andere Frauen, die ebenfalls davon berichten, dass technische Geräusche, vor allem Flugzeuge, sie dazu inspiriert haben, diese Geräusche dann als Musik zu sehen. Und jetzt erzähle ich ganz kurz von mir, weil es tatsächlich bei mir genau dasselbe war. Ich bin als Baby in der Einflugschneise des Flughafens Tempelhof in Berlin groß geworden und war so fasziniert von den Flugzeugen, dass meine Mutter mich im zarten Alter von unter einem Jahr zum Arzt brachte und sagte, oh Gott, ich glaube, mein Kind hat irgendwie einen Schaden, weil das röhrt immer nachts. Und dann sagte der Arzt, nö, das ist gar kein Schaden, das machen hier alle Babys, die machen nur die Flugzeuge nach. Und tatsächlich war auch für mich, also ich habe dann später mit meiner besten Freundin, die wohnten direkt gegenüber vom Flughafen, haben wir immer auf dem Balkon gesessen nachts und haben die Aufwärmgeräusche der Düsentriebwerke gehört. Und haben uns ans Meer geträumt damit. Und für uns waren diese Düsentriebwerke tatsächlich Musik. Und wir haben die so empfunden und wir haben die auch nicht als störend empfunden, sondern als ein ganz beruhigendes und anheimelndes Geräusch. Und das ist bei mir bis heute so, dass ich liebe dieses Geräusch, weil es mich einfach an wunderschöne Momente in meiner Jugend erinnert. Und ich glaube, dass das ein tolles Beispiel dafür ist, dass Sound immer das ist, was du damit verbindest. Und wenn du zum Beispiel den Entwarnungssound von so einer Sirene hörst, dann ist der zwar schrill und grell, aber du verbindest auch damit, dass die Gefahr vorbei ist und das ist was Wunderschönes. Also verknüpfst du damit Emotionen. Und elektronische Musik ist eben auch nichts anderes als alle andere Musik, nämlich also hörbar gemachte Emotionen. Das ist Musik und das können auch einfach eben Geräusche sein und völlig egal, woher sie kommen. Und das fand ich sehr, ja, finde ich sehr beeindruckend.
Oder eben auch künstlich veränderte dann Geräusche, wie das ja Delia Derbyshire auch oft gemacht hat, dass sie Geräusche aufgenommen hat und dann auch künstlich oder elektronisch verändert hat. Wir haben ja zu Beginn schon darüber gesprochen. In einem Studio ganz alleine zu sitzen und seine eigene Musik zu erschaffen, das war ja auch neu. Das hat die elektronische Musik ermöglicht. Den Umgang mit Synthesizern, Tonbandgeräten bedeutet ja auch eine maximale Freiheit für die Komponistin, die ja auch gleichzeitig als Performerin auftreten konnte. War das genau auch die Chance, die Möglichkeit für Frauen selbstbestimmt, ihren ganz eigenen Klangvorstellungen nachzugehen?
Ja, genau das. Also ich hatte das ja am Anfang schon erwähnt, dass es wirklich ganz, ganz oft bis heute so ist, dass du in ein Studio gehst und dass dort ein Mann sitzt, der Meinung ist, er weiß es besser als du und der dich gar nicht machen lässt. Weil, also da gibt es immer dieses schöne neudeutsche Wort Gatekeeping. Auch in Studios, in Tonstudios gibt es ein Fachwortgewitter, was dich empfängt, wenn du da reinkommst. Und wenn du diese Fachworte nicht beherrschst, dann bist du erstmal raus. Das heißt, du kannst erstmal gar nicht wirklich sagen, was du möchtest, weil niemand... Natürlich wissen die genau, was du meinst, aber wenn du es nicht in der richtigen Sprache sagst, wird niemand reagieren. Und das ist tatsächlich ein Kodex, der wird von Mann zu Mann weitergegeben. Ich habe das ziemlich erlebt, als mein Sohn dann ein Praktikum gemacht hat in einem großen Tonstudio und plötzlich, und vorher hatte er bei mir gelernt und plötzlich eine völlig andere Sprache sprach, was auch völlig in Ordnung war, aber wo ich gemerkt habe, jetzt haben ihm die Männer die Worte beigebracht, die er braucht, um unter Männern da bestehen zu können. Und also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mir diese Worte anzueignen, weil ich die teilweise auch einfach ziemlich albern finde.
Gib mal gerade ein Beispiel. Hast du eins?
Naja, du sagst zum Beispiel nicht, ich möchte gerne bitte das Signal lauter haben, sondern sagst, du musst den Gain hochdrehen.
Ja, genau.
Und ne, so. Und, ja, ja. Und das weißt du dann natürlich, was das bedeutet, aber du sagst es dann halt in dem Moment einfach, also es bedeutet dasselbe. Aber trotzdem, das eine heißt halt, du darfst mitspielen und das andere heißt, du darfst nicht mitspielen. Und wenn du selber alleine am Rechner sitzt, dann sitzt da kein Mann, der sagt, du darfst nicht mitspielen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und also das war auch für mich tatsächlich der Beginn als Produzentin. Ich habe damals wirklich schon angefangen mit dem zweiten überhaupt existierenden Musikprogramm. Das hieß Creator und lief auf dem Atari. Das allererste, das ist 1987 rausgekommen, das allererste Musikprogramm, was geschrieben wurde, erschien 1986. Da kommen wir jetzt etwas später noch zu. Und wer hat's erfunden? Eine Frau.
Zu der kommen wir jetzt auch. Die hat das Thema Synthesizer nämlich in den 80ern nochmal ganz, ganz neu gedacht. Ganz neu als alle anderen um sie drumherum, die Amerikanerin Laurie Spiegel, sie hat das Feld der Computermusik eröffnet, möchte ich sagen. Ihr Stück Appalachian Groove ist eins der ersten Computermusikstücke. Computergenerierte Musik, Lucy, wie können wir uns das vorstellen? Wie hat Laurie das gemacht? Was war ihre Idee?
Ja, also das lief natürlich ganz, ganz anders, als wir uns das heute vorstellen. Das ist wirklich wahnsinnig. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Tatsächlich gab es schon ein Musikprogramm. Das hat auch tatsächlich damals ein Mann erfunden, mit dem man quasi Klänge von einem Synthesizer in einen Computer laden konnte. Dieses Programm hieß Groove. Dieser Computer allerdings war so groß wie ein halbes Wohnzimmer. Also der war wirklich Schrank groß, war hinter einer Scheibe und vor der Scheibe saß dann der Mensch, der daran spielte, also in dem Fall Lori Spiegel, die das in der absoluten Perfektion tat und damit eben als erste richtige Musik gemacht hat, die man sich anhören konnte, die nicht klang wie Geräusche. Und hinter dieser Scheibe saß Lori Spiegel und hatte wahlweise Lochkarten oder auch eine Klaviatur oder ein Joystick oder Tasten. Und man konnte auch teilweise durch so Schreibbewegungen was steuern. Also es war ziemlich, ziemlich abgefahren. Und dieser Computer war entwickelt worden von den Bell Laboratories. Und das war die Forschungsabteilung von AT&T, also von der Telefongesellschaft in Amerika. Und die haben diesen wahnsinnigen Rechner erfunden. Und mit dem war es tatsächlich möglich, wenn Frau so ein Genie war, wie Lori Spiegel war, da wirklich komplett selber Musik zu machen. Aber es sieht wirklich aus wie hinter so einer Kommandozentrale in so einem Science-Fiction-Film. Also wahnsinnig.
Aber sie hat den Computer hier in Verbindung mit dem Synthesizer erstmal nur als Werkzeug verstanden, mit dem sie Musik machen, Musik komponieren, Musik generieren konnte.
Genau, das war quasi ihr Instrument. Also sie hat, und nur das Tolle war eben, was der Unterschied war zu der elektronischen Musik, die zum Beispiel Delia Derbyshire gemacht hat, dass du am Computer, also mit diesem Bell Labs Computer, konntest du improvisieren. Und das, was ich zu Anfang meinte, und dann konntest du plötzlich diese Improvisationen verändern, weil diese Töne, die du da reingespielt hast, die waren nicht nur als Audiosignal aufgenommen worden, also auf einem Tonband, sondern die waren im Computer gespeichert und wieder abrufbar. Das heißt, du konntest dann auch eine Melodie, du konntest einzelne Teile der Melodie verändern, zusammenführen, nochmal oder umdrehen oder solche Dinge damit tun.
Und, was vorher nicht funktioniert
genau,
hat, weil man eben nur auf ein Tonband aufnehmen konnte.
Genau, da konntest du es zwar umdrehen, ja, rückwärts abspielen ging, aber du konntest keinen Ton verändern in dieser Tonfolge oder noch Klänge dazwischen einfügen, es sei denn, dann musstest du das Tonband schneiden, was wahnsinnig kompliziert war und natürlich auch nicht so klang, als wenn du das programmierst. Das ist eben der Unterschied, dass du tollerweise, wenn du eben Computersignale hast, dass die immer wieder abrufbar und neu veränderbar und neu kombinierbar sind. Und das ist natürlich sensationell, weil dadurch entsteht eine riesige Freiheit und sie sind auch umkehrbar dann wieder. Ne?
Mhm.
Also es ist, ja...
1986 hat Lori Spiegel dann auch ein Computerprogramm geschrieben für den Macintosh damals, Music Mouse, ein Intelligent Instrument. Das war ein Computerprogramm, das dann tatsächlich Musik schreiben konnte. Also es hatte den Beinamen Intelligent Instrument, weil es tatsächlich Kenntnisse über Tonarten und Akkorde hatte. Damit war es gefüttert und konnte das auch in bestimmten Algorithmen anwenden, dieses Wissen über Tonarten und Akkorde, also Wissen in Anführungszeichen. Also fast schon KI, wie wir es heute verstehen. War das schon eine Vorstufe oder wie können wir das hier an dieser Stelle verstehen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also, dass ein Instrument automatisch Tonarten verändert, ist, da hat sie ihrer Zeit wahnsinnig vorgegriffen. Und was ich eben sehr spannend finde, ist, dass eben Music Mouse, so hieß dieses Programm, tatsächlich das erste Programm war, mit dem es möglich war, Musik zu machen am zu Hause an so einem PC wurde das ja nicht genannt, aber am Apple Computer oder am Atari, dieser Beginn des das zu Hause
also
Musik
machen. Man konnte richtig so Akkordflächen, also man konnte im Prinzip eine Akkordreihenfolge eingeben in die Software und dann konnte man mit der Gitarre oder mit einem anderen Instrument dazu improvisieren. So war es ja auch gedacht ein bisschen.
Ja, ja, aber also du konntest eben auch einfach deine eigene Stücke programmieren damit. Also du konntest die verändern und es liefen ziemlich viele Dinge automatisch. Es gibt für die Leute, die es interessiert, es gibt hervorragende kleine Tutorials. Dieses Programm wurde tatsächlich noch lange, also bis 2021 wurde es noch geupdatet und unterstützt. Für mein Gefühl ist es vergleichbar mit dem, was heute so ein Programm wie Native Instruments macht. Und ich finde es halt sehr, sehr spannend, weil es eben einfach vor dem ersten so Konsumermusikprogramm rauskam. Also Music Mouse kam 1986 raus. Creator, was es auch damals für ein Atari gab, kam 1987 auf den Markt. Und also da war sie wirklich absolut visionär. Und ich finde es so irre, weil das aus einer kompletten Notlage entstand. Weil nämlich Bell Labs den Support eingestellt hat für diesen riesigen Computer, der ja ihr Instrument war.
Mit das den heißt, Lochkarten, sie hat, die sie gefüttert
das,
hat.
Genau, das Ding, was sie mit Lochkarten und Joystick und Tasten gefüttert hat, das wurde eingestellt. Das gab es irgendwann einfach nicht mehr. Und das heißt, sie hatte ihr Instrument verloren. Und dann hat diese großartige Frau gesagt, dann muss ich mir jetzt ein eigenes Instrument schreiben. Und hat tatsächlich dieses Musikprogramm entwickelt und war da unglaublich visionär, was ihren Ansatz auch des Musikprogrammierens anging. Und lohnt sich für alle Leute, die es interessiert, da mal reinzugucken. Und das ist natürlich, heutzutage gibt es auf kaum einer Musikproduktion keine programmierten Sounds. Also eigentlich wird immer irgendwas noch mit programmiert. Mm, yeah. Also wenn es nicht so ist, wie dann steht es extra drauf, ja, dass man sagt, man hat so. Ansonsten ist es heute der absolute Standard, dass und insofern hat sie da wirklich ganz, ganz visionär etwas vorgegriffen. Und das ist sehr bewundernswert. Und vielleicht kann man sich das ja mal anhören.
Ja,
ne? Du hast ein Hörbeispiel.
Genau, wir hören mal rein. Laurie Spiegel hat auch selbst Stücke für und mit Music Mouse komponiert. Three Sonic Spaces zum Beispiel. Und das erste Stück aus dieser Trilogie, das klingt so. Drei spannende Frauen aus dem Bereich der elektronischen Musik haben wir besprochen. Eine haben wir aber auch zu Gast. Lucy, du hast selbst dein eigenes Tonstudio. Du hast das Produzieren von der Pike auf gelernt und in deinem Projekt Meistersinger perfektioniert. Das ist ja praktisch ein Projekt von dir, das rein aus elektronischer Musik besteht. Wir hören mal rein.
Hatten wir doch alles schon. Kennen wir doch alles schon. Wollen wir doch nicht schon wieder. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber doch bitte noch nicht jetzt. Und nicht ausgerechnet hier. Wir sind doch viel zu toll dafür. Wir sind zu stark, um nicht zu hoffen. Wir bleiben offen. Wir sind zu stark, um nicht zu hoffen. Wir bleiben offen.
Meistersinger ist tatsächlich ein reines Elektro-Projekt, was ich zusammen mit dem Sänger und Musiker Roman Schamow mache. Also die Programmiererin in diesem Projekt bin allerdings tatsächlich ich. Also wir entscheiden immer gemeinsam, was da aufgenommen wird, aber hinterm Rechner sitzen und also auch das gesamte Recording und das Mixing und das Mastering, das habe ich da gemacht. Und offen ist hat eigentlich einen sehr traurigen Anlass gehabt, weil wir das anlässlich der Entwicklung in den USA schon früher, also als Trump dort an die Macht kam, geschrieben haben. Und ich bin entsetzt. Der Song ist, ich glaube, von 2017, wie aktuell diese Zeile jetzt immer noch ist. Und es reißt einfach nicht ab und es ist irgendwie ganz schön traurig.
Dein aktuelles Projekt, um jetzt nochmal auch beim Sound zu bleiben, ist ja praktisch elektronisch entstanden. Du hast das in deinem Studio erstmal selbst alles produziert und programmiert. Lucina Soteira heißt das Projekt. Da hast du alles selbst produziert, eingespielt, programmiert, gemischt, gemastert. Wir hören da auch mal rein. Da hört man auch am Anfang die Arbeit mit elektronischen Instrumenten, zumindest hatte ich so das Gefühl, aber da gab es dann noch eine ganz andere Entwicklung, Lucy.
Ja, das hat eine sehr lustige Geschichte. Tatsächlich ist Lucina Sotera entstanden, auch in der Pandemie, weil ich sehr ermutigt wurde. Und dann habe ich das gemacht und habe gesagt, ich teste mal, was nur aus mir selber rauskommt, wenn ich also wirklich alles alleine mache. Das heißt, ich bin in mein Studio gegangen, habe alles alleine programmiert, alle Songs alleine geschrieben, alleine getextet, alles alleine aufgenommen, alles alleine gemischt, alles alleine gemastert. Und das war auch schon schön. Dann habe ich ein paar Singles veröffentlicht mit Lucina Sotera. Das waren die Anfänge. Und dann wollte ich es auf die Bühne bringen. Und ich bin, also ich mache selber
Musik. Das heißt
Musik,
also, um das festzuhalten, das war alles erstmal elektronisch.
Genau, das war am Anfang alles elektronisch, beziehungsweise es gab auch echte Instrumente, die ich eingespielt habe. Also Gitarre und teilweise Bass habe ich halt, weil das sind die Instrumente, die ich spiele. Und der Gesang ist natürlich auch nicht elektronisch gewesen. Die habe ich dann alleine gespielt. Und dann wollte ich es aber auf die Bühne bringen. Und dann habe ich gemerkt, weil das ist leider, wie ich finde, immer so ein Haken der rein elektronischen Musik, dass sie relativ unflexibel ist, es sei denn, es ist hinten jemand, der quasi diese elektronischen Instrumente dann live spielt, wie so ein richtiges Instrument, ja, so. Und weil ansonsten läuft da dann teilweise eben einfach vom Rechner läuft dann der Sequencer und es ist sehr statisch, weil du eben daran gebunden bist. Du kannst nicht währenddessen zum Beispiel nochmal irgendwie eine Tonfolge dranhängen oder einen Refrain nochmal machen oder frei solieren, so lange wie man möchte oder so. Das geht alles nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte eine richtige Band. Und dann gab es einen wunderbaren, tatsächlich einen Mann, der aber mich großartig unterstützt hat, Ingmar Lauer heißt der. Der hat dann quasi das, was ich am Computer erfunden hatte, in Live-Instrumente übersetzt. Der ist auch so ein richtiger studierter Musikcrack, ja, der hat in Berkeley studiert, der kann so ganze Orchesterpartituren setzen und so, also so wahnsinnig tolle Dinge tun. Und der hat das dann tatsächlich auf Live-Instrumentarium übersetzt, was ich da programmiert habe. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass daraus dann wirklich eine Live-Band entstanden ist, die so mir so ans Herz wuchs, dass dann das Lucina Sotera-Album, was letzten November erschienen ist, was wir dann sogar komplett live im Studio eingespielt haben, was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise nimmt man heute halt alles so Spur nach Spur auf, ja, so nacheinander. Und wir sind aber quasi als komplette Band dann ins Studio gegangen und haben dieses eigentlich ja also computerig klingende Zeug im Studio als Band live eingespielt, also so, dass du hinterher auch keinen Ton mehr verändern konntest und so, weil das einfach eine ganz andere Energie hatte und ich das so geliebt habe. Aber es ist tatsächlich so, als weil es immer noch eigentlich ja mein Soloprojekt ist, weil diese Songs sind eben so das Tiefste, was aus meinem Herzen kommt, hat die Band beschlossen, sich so weit in den Hintergrund zu treten, die Männer, die da mitspielen, die verschleiern sich. Also ich bin quasi eine Musikerin mit drei verschleierten Männern auf der Bühne, die das freiwillig tun. So ist das.
Ja. Lucy, vielen Dank. Jetzt erst vor kurzem hast du auch bei den Kollegen von SWR1 Leute über dein Leben, deine Projekte und deine Erfahrungen als Frau berichtet. War ein tolles, sehr unterhaltsames und spannendes Interview. Kann ich nur empfehlen. SWR1 Leute mit Lucy van Ork findet ihr am zuverlässigsten in der ARD Audiothek. Wir verlinken das Interview auch in den Shownotes zum Podcast zu finden auf swr1.de. Wir haben einen tollen Bogen gemacht. Wir kamen von der, ich möchte sagen, organischen Musik, von der Klassik, dem Geigenspiel hin zum Theremin, das darauf auf dieses elektronische Instrument übersetzt wurde, sind übergegangen zu Dahlia Derbyshire, die mit Tonbändern gearbeitet hat und haben über Computermusik gesprochen von Laurie Spiegel und auch eben über deine ganz eigene Musik, die ja auch wieder von der elektronischen Musik hin zur organischen, bandorientierten Musik dann auch wieder gewandelt wurde. Also man merkt so dieses Hin und Her zwischen den zwei Welten, diese Spannung, die da auch immer irgendwie aufkommt zwischen elektronischer Musik und handgemachter, eben organischer Musik, finde ich ein total spannendes und auch breites Feld, weil das auch natürlich in der aktuellen Popmusik oder auch schon seit den 80er Jahren ja in der Popmusik weit verbreitet ist, dass man eben synthetische Sounds mit reinkomponiert hat und organische Instrumente verwendet hat. Lucy, noch eine abschließende Frage, ganz spontan jetzt am Ende unseres Podcasts. Wer fällt uns denn sonst noch so als Frau hinter dem Mischpult ein?
Da gibt's gar nicht so viele, immer noch nicht. Also es gibt tatsächlich eine Menge noch unbekannterer Produzentin, aber jetzt bei den Großen, natürlich die große, große, große Linda Perry.
Ja, als die Sängerin der Four Non Blondes, nur zur Einordnung, hat ja dann Christina Aguilera gemacht.
Ja, nicht nur Christina Aguilera, sondern auch Pink und hat also unzählige, jetzt hat sie gerade ein Duett mit Dolly Parton aufgenommen, sehr, sehr toll auch. Und also die hat so viele Hits mittlerweile geschrieben und produziert, dass das geht wirklich, das ist wahnsinnig beeindruckend. Dann wäre da zum Beispiel noch Missy Elliott.
Über Kate Bush hatten wir vorhin schon gesprochen, kurz.
Ja, also ganz klar. Und also die ja wirklich als Musikproduzentin auch wirklich technisch revolutionäre Dinge getan hat. Ist sehr spannend, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und die dafür eben immer als Zicke verschrien war. Das ist ganz typisch. Also Linda Perry gilt auch als, wo dann alle sagen, nee, die ist grantig und lesbisch. Und also Frauen, die einfach nur wissen, was sie wollen, was bei Männern dann als Willensstärke ausgelegt wird, da sind die Frauen dann immer zickig. So Kate Bush galt ja auch immer als Zicke. Und Missy Elliott ganz genauso. Da sagen, also Missy Elliott hat wirklich den Hip-Hop revolutioniert als Produzentin, auch hinter den Reglern und am Programming. Und auch die gilt so, dass alle immer sagen, das ist zickige Kuh. Und auch natürlich war auch Annette Humpe so verschrien. Und ich möchte mich um Himmels Willen nicht in diese Riege stellen, weil dafür bin ich zu klein. Aber natürlich gibt's auch mit Sicherheit eine Menge Männer, die von mir erzählen, dass ich die absolute Oberzicke bin. Ich bin's gern im Übrigen. Im Übrigen gibt's aber auch, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ich hätte mein Studio nicht und ich könnte diesen Beruf nicht machen, wenn es nicht immer wieder auch gerade Männer, ganz wunderbare Männer gegeben hätte, die das nicht getan haben, die mich als gleichwertig gesehen haben und die mir ganz doll weitergeholfen und die mich unterstützt haben. Also zum Beispiel jemand wie Stefan Fischer, von dem ich alles gelernt habe, der Musikproduzent, quasi den 60s Rock nach Deutschland gebracht hat und dann später in den 90ern ganz, ganz riesiger, berühmter Produzent in Deutschland war, der hatte mich damals unter seine Fittiche genommen und von dem habe ich alles gelernt. Und ohne diesen Menschen wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und auch jetzt ist es so, dass meine Band mich unglaublich unterstützt. Auch der Mensch, der jetzt das Lucina Sotira-Album gemischt hat, Viktor Hildebrand, ist, also ich wüsste gar nicht, was ich ohne die machen sollte, weil die mich alle ganz, ganz toll unterstützen. Und das hier auch nochmal, liebe Männer, auch für euch ist das Patriarchat echt scheiße. Glaubt's mir. Wenn nicht, fragt einfach, oder denkt nochmal oder lest mal ein Buch. Und es geht nur, wenn wir zusammen was Neues schaffen und wenn ihr vielleicht auf ein paar Privilegien verzichtet, die aber auch nur die von euch haben, die diesem blöden Männerbild am meisten entsprechen, was echt gar keinen Spaß macht, was nicht weinen darf und was immer tough sein muss und nicht lieb sein darf und so. Wollt ihr das wirklich noch? Nein, das wollt ihr nicht. Also unterstützt doch einfach mal ein paar Frauen. So.
Wir halten fest, am besten geht es mit gegenseitiger Wertschätzung und Respekt und dann macht es auch am allermeisten Spaß. Wenn euch noch eine Produzentin einfällt, die euch ganz arg am Herzen liegt, schreibt uns gerne an meilensteine@swr.de. Wir freuen uns auch über weitere Anregungen. Wir haben ja schließlich im nächsten Jahr eine neue Folge zum Internationalen Frauentag zu bestücken. Also schreibt uns und Lucy, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.